Wir lesen jetzt die Apostelgeschichte 16, 13 bis 40. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor hinaus an einen Fluss. Wir nahmen an, dass man sich dort zum Gebet treffe. Wir setzten uns nieder und sprachen mit den Frauen, die sich eingefunden hatten. Auch eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Ihr tat der Herr das Herz auf, und sie ließ sich auf die Worte des Paulus ein. Nachdem sie sich samt ihrem Haus hatte taufen lassen, bat sie: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, so kommt zu mir in mein Haus und bleibt da. Und sie bestand darauf. Es geschah aber, wieder auf dem Weg zur Gebetsstätte, dass eine Sklavin auf uns zukam, die einen Wahrsagegeist hatte und mit der Wahrsagerei ihren Herren großen Gewinn einbrachte. Die lief Paulus und uns hinterher und schrie: Diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes. Sie verkündigen euch den Weg des Heils. Das tat sie viele Tage lang. Als Paulus es satt hatte, wandte er sich um und sagte zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, aus ihr auszufahren. Und augenblicklich fuhr er aus. Als aber ihre Herren sahen, dass ihre Hoffnung auf Gewinn dahin war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Behörden. Sie führten sie den Richtern der Stadt vor und sagten: Diese Leute bringen unsere Stadt durcheinander. Es sind Juden, und sie verkünden Sitten und Bräuche, die wir als Römer weder übernehmen noch beachten dürfen. Auch die Menge stellte sich gegen sie, und die Richter der Stadt ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen und befahlen sie zu geißeln. Nachdem man ihnen viele Schläge gegeben hatte, warf man sie ins Gefängnis und trug dem Gefängniswärter auf, sie in sicherem Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehl hin führte der sie in den innersten Teil des Gefängnisses und legte ihnen die Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas zu Gott und stimmten Lobgesänge an, und die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es auf einmal ein starkes Erdbeben und die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Unversehens öffneten sich alle Türen und allen Gefangenen fielen die Fesseln ab. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf auf, und als er sah, dass die Türen des Gefängnisses offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich das Leben nehmen, da er meinte, die Gefangenen seien geflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme: Tu dir nichts an, wir sind alle da. Jener verlangte nach Licht, stürzte sich ins Innere und warf sich am ganzen Leib zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Er führte sie ins Freie und sagte: Große Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie sprachen: Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie verkündigten ihm und allen, die zu seiner Familie gehörten, das Wort des Herrn. Und er nahm sie noch zur gleichen Nachtstunde bei sich auf und wusch ihnen ihre Wunden und ließ sich und alle seine Angehörigen unverzüglich taufen. Dann führte er sie in seine Wohnung, ließ den Tisch bereiten und freute sich mit seinem ganzen Haus, weil er zum Glauben an Gott gekommen war. Als es Tag geworden war, schickten die Richter der Stadt die Gerichtsdiener vorbei und ließen sagen: Lass jene Männer frei. Der Gefängniswärter richtete es dem Paulus aus: Die Richter haben die Meldung überbringen lassen, dass ihr frei seid. So geht nun hin und zieht in Frieden. Paulus aber sagte zu ihnen: Ohne Urteilsspruch haben sie uns öffentlich prügeln lassen, obwohl wir römische Bürger sind, und uns ins Gefängnis geworfen. Und jetzt wollen sie uns heimlich fortschicken. Nein, sie sollen kommen und uns selber hinausgeleiten. Die Gerichtsdiener meldeten diese Worte den Richtern. Die bekamen es mit der Angst zu tun, als sie hörten, dass es sich um römische Bürger handelte. Und sie gingen zu ihnen und redeten ihnen zu, geleiteten sie hinaus und baten sie, aus der Stadt wegzuziehen. Da verließen sie das Gefängnis und gingen zu Lydia, trafen dort die Brüder und Schwestern, sprachen ihnen Mut zu und brachen dann auf.
Ja, willkommen alle zusammen. Mein Name ist Klaus Hickel und ich werde heute die Predigt geben. Die Predigt, eines der Hauptthemen ist: Was geschieht, wenn nicht alles nach Plan verläuft? Ihr habt vielleicht schon im Text gesehen, nicht alles ist hier nach Plan verlaufen. So auch mit meiner Vorbereitung. Das heißt, ich habe heute leider keine Projektor Slides, wie heißen die auf Deutsch? Folien. Und deshalb sollten wir beten, dass Gott uns diese Worte besonders ins Herz legt und uns Konzentration gibt. Beten wir also. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du zu uns sprichst, dass dein Wort lebendig ist und auch heute und hier seine Kraft entfalten will. Wir bitten dich, gib uns offene Ohren, offene Sinne und ein offenes Herz, damit wir dein Wort verstehen und damit wir dein Wort auch tun, damit es in unserem Leben Fuß fasst und Änderungen bewirkt, die dir Ehre geben. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ja, unsere Predigtreihe aus der Apostelgeschichte hat uns während der letzten Wochen ja schon einen wertvollen Einblick gegeben in die beeindruckende Ausbreitung der guten Botschaft von Jesus Christus. In Jerusalem fing alles an mit der Kreuzigung und Auferstehung des Herrn Jesus, der dann zur Rechten Gottes seinen Platz einnahm und von dort die Geschicke seines Volkes in die Hand nahm und die rasante Verbreitung seines Evangeliums von dort auch leitet. In der heutigen Schriftlesung hat das Evangelium wiederum einen geografischen Schritt weiter expandiert, indem es zum ersten Mal europäischen Boden erreichte. Und wie ihr vielleicht der Lesung schon entnommen habt, es geht ein bisschen drunter und drüber. Denn mit dem Einzug des Evangeliums von Jesus Christus in Europa prallen zwei Welten aufeinander. Es geht um Sitten und Bräuche, Kultur, Rassismus, Obrigkeiten, Gerichte und natürlich die Wirtschaft. Es geht um Frust und Freude, Furcht und Furchtlosigkeit. Kurz gesagt, es geht um zwei Weltanschauungen mit geistlichen und weltlichen Komponenten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich Christsein der Einfachheit halber eine Weltanschauung nenne, denn es geht ja um viel mehr. Es geht um mehr als das relativistische Betrachten der Welt aus einem von vielen möglichen Blickwinkeln. Worum geht's beim Christsein? Wenn das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird, wie hier in Philippi, dann wird Jesus als Erlöser verkündigt und auch, oder eigentlich zuerst, als Herr, als mächtiger Herr, der durch den Heiligen Geist regiert. Wenn man sich's überlegt, Jesus kann nur deshalb Erlöser sein, weil er zuerst Herr ist. Und die Herrschaft Jesu sehen wir hier sehr deutlich in der Autorität, mit der der Apostel Paulus den Wahrsagegeist vertreibt. Lesen wir von Vers 16, das ist auf eurer Innenseite. Es geschah aber wieder auf dem Weg zur Gebetsstätte, dass eine Sklavin auf uns zukam, die einen Wahrsagegeist hatte und mit der Wahrsagerei ihren Herren großen Gewinn einbrachte. Die lief Paulus und uns hinterher und schrie: Diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes. Sie verkündigen euch den Weg des Heils. Das tat sie viele Tage lang. Als Paulus es satt hatte, wandte er sich um und sagte zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, aus ihr auszufahren. Und augenblicklich fuhr er aus. Jesus Christus gegen Wahrsagegeist. Es ist keine Frage, wer hier gewinnt. Ein Wort reicht aus für ein klares K.O. in der ersten Runde. Der Geist ist weg und die Sklavin ist zumindest in geistlicher Hinsicht endlich frei, vielleicht zum ersten Mal. Ein klares K.O. Und das drückt vollkommen unzweideutig aus, dass Jesus, der von Gott eingesetzte Herr ist, der mit der Allmacht Gottes ausgestattet ist, und wir erkennen ganz klar, dass diese Herrschaft Jesu auch in Europa Gültigkeit hat. Ich denke, es tut uns gut, wenn wir uns das in Erinnerung rufen, weil diese Erkenntnis unsere Art zu leben und unsere Sichtweise auf die Geschehnisse um uns herum drastisch verändern wird. Es ist eine Sichtweise, die, wie schon angedeutet, nicht irgendein Konzept, keine Philosophie darstellt, sondern auf einer Realität gründet, nämlich dass der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus Herr der Welt ist. Es ist ein realitätsnahes Leben, wenn man so will. Und wir werden hoffentlich heute im Text sehen, dass sich daraus Frust in Freude verwandeln kann, wenn Pläne nicht so laufen, wie sie sollen. Und Ängste und Sorgen in Furchtlosigkeit, wenn wir erkennen, wer Jesus Christus ist. Es geht um ein positives, neues Lebensbild. Bevor wir uns aber das anschauen, sollten wir zunächst einmal anschauen, wodurch das Leben in Philippi bisher geprägt war. In Philippi, das sehen wir hier, leben geistliche und weltliche Obrigkeiten in einer für beide scheinbar fruchtbaren Symbiose. Der Wahrsagegeist kann unbehelligt in der Sklavin leben und verschafft nebenher ihren Herren offensichtlich einen saftigen Gewinn. Für die Herren ist der wirtschaftliche Aspekt wichtig genug, dass der Wahrsagegeist an sich neutral oder eigentlich sogar positiv betrachtet wird. Er ist nichts Negatives oder gar Bedrohliches, sondern tatsächlich etwas Gewinnbringendes im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist natürlich wenig erfreulich, dass sich Paulus verhält wie der Elefant im Porzellanladen und diesen Geist austreibt. Er mischt sich in fremde Angelegenheiten ein. Er bringt die Herren um ihren Gewinn und nimmt der Frau ihre schöne Gabe, Wahrheit zu verkünden. Paulus im Unrecht. Denn sie verkündigt doch Wahrheit. In Vers 17 sagt sie schließlich genau das Gleiche wie Paulus. Diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes. Sie verkündigen euch den Weg des Heils. Besser hätte es Paulus doch auch nicht sagen können. Ist doch praktisch, wenn man sich selbst nicht um Publicity kümmern muss, sondern wenn die von außen kommt. Aber vielleicht gefällt Paulus das einfach nicht, dass da noch jemand die Wahrheit kennt und seinen Alleinanspruch ablehnt. Dass noch jemand dieselbe Botschaft von Gottes Liebe und Errettung und Heil verkündigt. Sein Selbstverständnis und seine Identität als alleinig wahrer Verkündiger des Evangeliums wird angegriffen und seine Identität ist gefährdet. Wäre es nicht besser gewesen, sich in die wunderschöne geistliche Vielfalt in Philippi einzuordnen? Stattdessen zerstört Paulus aus Selbstsucht das Gute und Heilige in der Frau. Vielleicht bekommt ihr Bedenken, wenn ihr das so hört. Wohin führt das denn? Martin aber hat mich Anfang dieser Woche tatsächlich darauf aufmerksam gemacht, dass diese Geschichte gerade erst jetzt im Mai diesen Jahres von der Vorsitzenden Bischöfin der Episcopalian Church in den USA genauso gepredigt wurde. Unter dem Banner der Diversität stellt sie den Geist Gottes, der sein Wirken in den Worten von Paulus entfaltet, mit dem Wahrsagegeist gleich. Und dass Paulus im Gefängnis landet, hat er sich schließlich selbst zuzuschreiben. Willkommen also im Philippi der westlichen Welt im 21. Jahrhundert. Ich weiß nicht, wie es mit euch steht, aber für mich ist das schwer nachvollziehbar. Gerade wenn man bedenkt, dass der Herr Jesus selbst die Worte von Paulus mit Autorität versieht, die den Geist unverzüglich zum Rückzug zwingt. Schwer nachvollziehbar, wenn man bedenkt, wie es für die arme Frau bereichernd sein soll, dass sie tagelang schreiend hinter jemandem herziehen muss und offensichtlich Worte aussprechen muss, die nicht die ihren sind. Hier geht es nicht um bereichernde geistliche Vielfalt, sondern um einen geistlichen Herrschaftsanspruch. Wie ein Parasit lebt der Wahrsagegeist in der Sklavin und hat die Herrschaft über die Frau an sich gerissen. Paulus ist bekümmert über die Situation der Frau und aufgebracht. Tagelang hat er sich zurückgehalten, aber irgendwann kann er das Ganze einfach nicht mehr mit ansehen. Es geht Paulus also einerseits um die Sklavin. Außerdem stellt sich aber auch die Frage nach dem Wahrheitsgehalt dessen, was der Geist von sich gibt. Denn der Begriff höchster Gott wird zwar tatsächlich im Alten Testament für den Gott Israels verwendet, aber vom Alten Testament haben die Leute in Philippi wahrscheinlich noch nie was gehört. Im heidnischen Kontext dort wäre das mit Sicherheit polytheistisch aufgefordert, als höchster Gott im Pantheon griechischer Mythologie, griechischer Polytheismus. Auch die Definition von Heil hätte einen Gutteil an weltlichem Wohlstand beinhaltet, was dem Evangelium vom Kreuz Christi, der Vergebung der Sünden und der Versöhnung mit Gott, auch glatt zuwiderläuft. Sowohl die Identität als auch sein Handeln werden also durch den Geist verdreht dargestellt. Das heißt, es ist wohl eher kein Wahrsagegeist, sondern eher ein Geist, der Halbwahrheiten verkündigt. Und das ist ja bekanntlich die mächtigste Form der Lüge. Diese Halbwahrheiten stellen also eine Bedrohung für das Evangelium dar. Und es geht Paulus also einerseits um die Frau, andererseits darum, das Evangelium unverfälscht zu bewahren. Denn Wahrheit, die nicht von Gott kommt, wird im Mund dieses Geistes zur Lüge. Und deshalb darf Paulus diesem Geist auf keinen Fall die Deutungshoheit überlassen, was hier geschieht, wer Gott ist und was er getan hat. Wahrheit, die nicht von Gott kommt, wird schnell zur Lüge. Eine Frage, die mir dabei eingefallen ist und die ihr euch zur Diskussion über das Abendessen aufschreiben könntet, wenn ihr noch Platz auf eurem Zettel hättet, das ist: Welche Parallelen, falls überhaupt welche, gibt es zwischen dem Wahrsagegeist von damals und ich sag mal, nicht-christlicher Medienberichterstattung von heute? Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das hinausläuft, aber das wäre so eine Frage, die ihr euch übers Abendessen mal zu Gemüte führen könnt. Zusammenfassung: Wie also sieht das Leben in Philippi aus? Die Symbiose aus geistlichen und weltlichen Obrigkeiten führt zu einer menschenverachtenden Gewinnorientierung, die dem Profit Vorrang gibt vor der Sklavin. Die Symbiose führt in diesem besonderen Fall aber auch dazu, dass Menschen bestenfalls Halbwahrheiten zu hören bekommen, aber nie die ganze Wahrheit, die ja nur von Gott herkommen kann. Die Herren sehen den Profit, den ihnen der Geist verschafft, aber sie sehen nicht, dass sie sich damit auch von einem Lügengeist abhängig machen, der die Sklavin vereinnahmt und ihr Leben zerstört und der kaum etwas Gutes für Menschen bedeutet. Und wenn wir diese Situation weiter betrachten, die Entwicklung, die sich daraus ergibt, dann erkennen wir ein Gesamtbild, aus dem hervorgeht, dass Philippi in seiner ganzen gesellschaftlichen Breite von Halbwahrheiten und Lügen beherrscht wird. Es fängt mit den Anschuldigungen an, die die erbosten Herren des Sklavenmädchens gegen Paulus und Silas erheben. Ihr Zorn über den verlorenen Gewinn wird natürlich vom Rest der Gesellschaft nur bedingt geteilt. Und deshalb werden diese wirtschaftlichen Motive, die dahinter stehen, so umverpackt, dass sie für die breite Masse relevant werden. Wie mobilisiert man eine breite Masse? Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Aber was hier gemacht wird, ist einerseits Übertreibung und andererseits wird Furcht geschürt. So wie in Vers 20. Diese Leute bringen unsere Stadt durcheinander. Es sind Juden und sie verkünden Sitten und Bräuche, die wir als Römer weder übernehmen noch beachten dürfen. Paulus und Silas sind eine Gefahr für die gesamte Stadt. Wir müssen zusammenhalten und uns zur Wehr setzen. Wieder sind es mächtige Halbwahrheiten. Es stimmt einerseits, die Stadt sieht sich mit einem neuen Herrschaftsanspruch konfrontiert, dem von Jesus Christus. Aber können nicht auch Juden römische Bürger sein? Und sind sie wirklich Aufrührer und eine Gefahr? Die Strategie funktioniert jedenfalls. Die Menge stellt sich gegen Paulus und Silas. Ein Mob entsteht und selbst die Richter fallen dieser Strategie der reichen Herren zum Opfer, falls sie nicht sogar mit ihr sympathisieren. Ohne Anhörung, ohne Urteil lassen sie Paulus brutal bestraft mit vielen Schlägen, Geißeln. Es ist eine eklatante Ungerechtigkeit, die aber ein Nachspiel haben wird. Aber es wird klar, eine tiefliegende Korruption aller öffentlichen Gesellschaftsbereiche wird hier erkennbar. Der Vorrang finanzieller Interessen führt zu zweifelhaften ethischen Maßstäben, bequeme Halbwahrheiten und Menschenverachtung in Wirtschaft, Gesellschaft und Justiz geben sich die Hand. Es ist eine von Korruption und Willkür geprägte Gesellschaft, in der auch schnell ein Mob zusammengetrommelt ist, denn es regiert die Furcht, dass man sich dem Zorn der Mächtigen aussetzen könnte, wenn man nicht konform handelt, so wie Paulus und Silas das gerade getan haben. Die Wahrheit wird so zum Spielball der Einflussreichen und es stellt sich tatsächlich die Frage, ob das Sklavenmädchen nicht die Wirklichkeit der ganzen Stadt widerspiegelt, symbolisch gewissermaßen. Eine Wirklichkeit, dass diese Stadt von dieser Symbiose geistlicher Mächte und finanzieller Interessen gefangen gehalten wird. Und nur am Rande im Alten Testament wird das oft gemacht. Da werden Städte als Frauen dargestellt. Das heißt, das würde durchaus mit dem biblischen Gesamtbild passen. Aber ich denke, das reicht mal zum Leben in Philippi. Nun zur Alternative. Welchen Unterschied macht Jesus für eine Stadt wie Philippi? Ich muss sagen, das zusammenzufassen fiel mir sehr schwer diese Woche. Es gibt so viele Bereiche, in denen diese Stadt vom Evangelium herausgefordert und geändert werden will. Das ist einfach zu viel, um sich mit allen zu befassen. Da ist erstens der Gegensatz dieses Fremdenhasses, der hier geschürt wird, mit der Gastfreundschaft Lydias. Sie kommt zum Glauben, sie lädt Paulus und Silas ein, in Vers 15. Am Ende, als das juristische Nachspiel gewissermaßen kommt, da sehen wir eine Furchtlosigkeit von Paulus, die Unrecht Unrecht nennen kann und gerechte Behandlung fordert. Falsches Handeln wird dargestellt, weil Paulus und Silas keine Angst vor diesen Obrigkeiten haben müssen. Das sehen wir in Vers 37 und 38. Paulus aber sagte zu ihnen, ohne Urteilsspruch haben sie uns öffentlich prügeln lassen, obwohl wir römische Bürger sind und uns ins Gefängnis geworfen. Und jetzt wollen sie uns heimlich fortschicken? Nein, sie sollen kommen und uns selber hinausgeleiten. Die Gerichtsdiener meldeten diese Worte den Richtern. Die bekamen es mit der Angst zu tun, als sie hörten, dass es sich um römische Bürger handelt. Hier ist einerseits Furchtlosigkeit zu erkennen und das ist umso stärker, da der Gerichtsdiener, der sich in Philippi auskennt, weiß, wie die Dinge laufen, der empfiehlt ihnen, komm, geht und zieht in Frieden. Der freut sich nur, dass die zwei noch am Leben und frei sind und dass sie gehen dürfen. Aber Paulus sagt, nein, hier ist Unrecht geschehen und dieses Unrecht muss benannt werden. Und es geht da natürlich auch darum, dass die junge Gemeinde und das Evangelium Gefahr laufen, in Verruf zu geraten. durch die Bestrafung, das Gefängnis. Da muss auch wieder was richtig gerade gerückt werden. Als Knecht des höchsten Gottes lässt Paulus sich von weltlichen Bedrohungen und Einschüchterungsversuchen nicht die Freiheit nehmen, das Evangelium zu verkündigen, konsequent zu leben und die ethischen Maßstäbe einzufordern. Recht muss Recht bleiben. Als nächstes geht es um Freiheit. Wir hatten gerade, nur zur Klarheit, wir hatten Gastfreundschaft, wir hatten Gerechtigkeit, also ethisch, juristische, sag ich mal, Maßstäbe. Und dann ging es auch noch um Furchtlosigkeit, im Wissen darum, dass Jesus als Herr und Richter hier das Sagen hat und nicht die Richter von und die Herren von Philippi. Diese drei Dinge, dann hatten wir Freiheit. Wenn Jesus als Herr und Erlöser verkündigt wird, dann ist damit ein Anspruch verbunden, ihm allein zu glauben. Jesus ist kein Mann der halben Sachen oder der Halbwahrheiten, sondern er ist ein Mann, der einen Alleinheitsanspruch, einen alleinigen Herrschaftsanspruch vertritt. Ihm zu glauben bedeutet, sich allein von ihm abhängig zu machen, von nichts anderem. Deshalb können Paulus und Silas unabhängig von den Mächten und Obrigkeiten in Philippi sein. Und darin liegt das Paradoxe. Die Herrschaft Jesu nimmt nicht die Freiheit, sondern sie gibt Unabhängigkeit und Freiheit. Unter seiner Herrschaft sind wir vor allen geistlichen und weltlichen Mächten geschützt, die uns zerstören wollen. Zerstören wollen vielleicht durch Halbwahrheiten, die wir glauben oder zu glauben versucht sind. Oder auch menschenverachtende Ethik. Jesus gibt Freiheit. Und erst wenn Menschen sich Jesus unterordnen, können sie wirkliche Freiheit erfahren. Und ansatzweise haben wir das natürlich schon in Vers 18 gesehen, wo Jesus Christus sich als mächtig erweist und die Sklavin von diesem Geist befreit. Ich sage ansatzweise, weil nicht ganz klar ist, ob sie dann auch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Aber das ist durchaus möglich. Immerhin steht sie zwischen Lydia und dem Gefängniswärter. Aber wir wissen es nicht genau und die Geschichte erzählt uns das nicht. Und das ist also eine Freiheit ansatzweise auf geistlicher Ebene, werden wir dann in den Versen 25 und 26 die Freiheit auf weltlicher Ebene erleben. Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas zu Gott und stimmten Lobgesänge an und die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es auf einmal ein starkes Erdbeben und die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Unversehens öffneten sich alle Türen und allen Gefangenen fielen die Fesseln ab. Auch die dicksten Gefängnismauern können der Kraft Gottes nicht widerstehen. Und symbolisch bedeutet das auch, Gott hat Macht, Menschen zu befreien aus den unmöglichsten Situationen. Befreien heißt, zum Glauben an Jesus Christus bringen. Gott hat geistliche und weltliche Macht, um Menschen in das Reich Gottes hinein zu befreien. Paulus und Silas mögen gefangen sein, Gott aber nicht. Seine Macht ist ungebändigt. Er hat die volle Kontrolle über diese Situation. Und für Paulus und Silas bedeutet das, obwohl sie gefangen im Gefängnis sitzen, sind sie doch so frei wie niemand sonst in der Stadt. Freiheit ist relativ. Paulus und Silas sind freier als die gefangene Stadt Philippi. Nur so können wir uns erklären, warum Paulus und Silas mitten in der Nacht in einer prekären Situation und unter großen Schmerzen beginnen können, Gott durch Lieder zu preisen und zu ihm zu beten. Wäre euch das zuerst eingefallen? Um Mitternacht, im Gefängnis, im Stock. Ich denke, das ist sehr relevant hier, was hier vorgeht. Denn wenn wir verstehen, dass Jesus Christus Herr ist, dann wird sich unser Frust, unsere Depression, unsere was auch, welche negativen Gefühle auch immer, die sich aus den Situationen ergeben, die einfach nicht planmäßig verlaufen. Diese negativen Gefühle werden sich in Freude und Lobpreis und Gebet verwandeln. In einer Krisenzeit wie dieser beweist sich, dass Paulus und Silas die Herrschaft Jesu über jeden Teil des Kosmos, auch hier, verstehen und glauben. Wie leicht hätten sie sich in Frust und Furcht und Selbstmitleid verlieren können, weil ihr Leben gerade eine eher entmutigende Wendung genommen hat. Gerade lief es noch so gut, Lydia zum Glauben gekommen, die Sklavin vom Geist befreit. Und jetzt sitzen sie im Gefängnis. In einer vollkommen unmöglichen Situation stellt sich bei ihnen Lobpreis ein. Wie hättet ihr reagiert? Vielfach ist ja auch unser Leben von Frustration geprägt, weil so vieles nicht nach Plan verläuft. Den meisten unter uns ist wahrscheinlich auch bewusst, dass wir sündigen, wenn wir uns unserem Frust und Jähzorn hingeben. Wie können wir also diese negativen Gefühle besiegen? Und ich denke, hier ist die Lösung vor uns. Die Lösung liegt im Glauben und Verstehen, dass Jesus Christus Herr ist, und zwar auch über die Dinge, die nicht unserem Plan entsprechen, aber eben schon Gottes Plan, den wir eben nicht verstehen werden, weil er uns nicht jedes Detail mitteilt. Es geht um Glauben. Christsein ist keine Schönwettersache. Im Herbst kann man sich entweder über den Sturm ärgern, oder man kann Drachen steigen lassen. Erst im Gegenwind, wenn Dinge nicht nach unserem Plan verlaufen, ergibt sich die Chance für unseren Glauben, sich als lebendig zu erweisen. Und das sehen wir bei Paulus und Silas. Und dieser lebendige Glaube hat eine Anziehungskraft, wie wir es hier lesen, in den Versen 27 bis 34. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf auf, und als er sah, dass die Türen des Gefängnisses offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich das Leben nehmen, da er meinte, die Gefangenen seien geflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme: Tu dir nichts an, wir sind alle da. Jener verlangte nach Licht, stürzte sich ins Innere und warf sich am ganzen Leib zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Er führte sie ins Freie und sagte: Große Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie sprachen: Glaube an den Herrn, an Jesus den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie verkündigten ihm und allen, die zu seiner Familie gehörten, das Wort des Herrn, und er nahm sie noch zur gleichen Nachtstunde bei sich auf und wusch ihre Wunden und ließ sich und alle seine Angehörigen unverzüglich taufen. Dann führte er sie in seine Wohnung, ließ den Tisch bereiten und freute sich mit seinem ganzen Haus, weil er zum Glauben an Gott gekommen war. Stell dir vor, Paulus und Silas hätten die Gunst der Stunde benutzt und wären einfach abgehauen. Das wäre doch das Nächstliegende gewesen. Und für den Wärter hätte es die Todesstrafe bedeutet. Stattdessen tun sie das Unglaubliche und bleiben. Und so wie ihr Singen und Beten schon die Mitgefangenen zu Mithören und mit Glauben zieht, so wird auch der Gefängniswärter selbst von der Kraft dieses Zeugnisses überwältigt. Als er erkennt, dass Paulus und Silas eben nicht die Kurve kratzen, sondern vollkommen selbstlos im Gefängnis verbleiben, nur um ihn zu retten. Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Paulus und Silas wissen, dass Gott der Herr über diese Situation ist, und so können sie ihn freudig lobpreisen. Sie müssen nicht aus ihrer Situation fliehen, sondern ihn furchtlos bekennen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht findest auch du dich gerade in einer Situation, aus der du am liebsten fliehen würdest. Vielleicht überkommt dich doch immer wieder der Frust, weil dein Leben einfach nicht nach Plan verläuft. Vielleicht hast du Furcht. Was wird aus mir? Furcht vor der Zukunft. Sorgen, Kummer. Wenn wir durch Furcht und Frust bedrängt und tatsächlich irgendwo auch von ihnen unterdrückt werden, dann fehlt uns wahrscheinlich auch die Freude am Gerettetsein. Die Antwort ist: Glaube an Jesus. Lass dich von Frust und Furcht befreien, indem du glaubst und annimmst, dass Jesus der Herr über deine Situation ist. So schlimm sie scheint, ausweglos. Glaube ihm, dass er es gut mit dir meint, dass er dich retten wird und dass er dich mit großer Freude erfüllen wird, wenn du ihm dein Leben, deine Situation in all ihrer Freude oder ihrer Ausweglosigkeit anvertraust. Beten wir noch zum Abschluss. Herr Jesus, hilf uns, deine Herrschaft im Glauben anzunehmen. Schenk uns die Gewissheit, dass wir bei dir geborgen sind vor allen feindlichen Mächten. Befreie uns von allen Halbwahrheiten über dich, aller Furcht und allem Frust. Schenke uns einen freudigen und lebendigen Glauben in allen Stürmen, die uns bevorstehen. In Jesu Namen. Amen.